Heute ist Freiburg eine florierende Stadt, wohlig eingebettet im Dreiländereck. Wenn man auf der A5 südwärts fährt, überholen auf der linken Spur viele Limousinen mit holländischen und luxemburgischen Kennzeichen. Die schweren Wagen mit den gelben Nummernschildern sind unterwegs zur schweizerischen Grenze, vermutlich um Käserezepte auszutauschen. Das Dreiländereck zeigt sich auch im Äther. Deutsche und französische Radiostationen wechseln sich ab. Wenn in den deutschen Sendern der Wetterbericht kommt, machen die Sprecher zwischen Baden und Württemberg eine bedeutsame Pause, damit man nicht vergisst, in welchem Landesteil man sich befindet. In der Nähe der Burda Hochburg Offenburg laufen vermehrt Werbespots, die zur Darmspiegelung ermutigen. In Freiburg ist man stolz auf Geschichte und Unabhängigkeit. Manche Fremdlinge konnten vertrieben werden, Preußen, mit anderen musste man sich arrangieren, Schwaben. Blickt man in Richtung Stadtzentrum, sieht man immer das Münster, blickt man stadtauswärts, sieht man überall Berge. Das historische Stadtzentrum ist liebevoll restauriert. Damit es nicht gar zu romantisch wird, fügen sich in das städtische Ensemble Bauten wie das Einkaufszentrum Schwarzwald City ein. Und wann immer der ehemalige Fußball-Bundestrainer Jogi Löw irgendwo beim Friseur war, dann wurde dieser Besuch garantiert bildlich festgehalten und im Schaufenster dokumentiert. Das Freiburg, das Hemingway 1922 besuchte, sah anders aus. Die Stadt gehörte zu den wenigen deutschen Städten, die schon im Ersten Weltkrieg Opfer eines Luftangriffs wurden. Die Schäden waren zwar gering, aber die psychologischen Auswirkungen beträchtlich. Es entstand eine Massenpanik. Nach Kriegsende machte die Stadt eine Krise durch, die schwerer ausfiel als im Rest Deutschlands. Durch die Abtrennung von Elsaß-Lothringen, eines Teils des wirtschaftlichen Umlands beraubt, musste man sich völlig neu orientieren. Dennoch kam weder das wirtschaftliche noch das kulturelle Leben zum Erliegen. In den Inseraten der Freiburger Zeitung zeigte sich eine ungebrochene Geschäftigkeit. Jede Menge offener Stellen für Mädchen und Dienstboten, aber auch andere Berufe waren vertreten. Darüber hinaus wurden Prokuristen, Vertreter und Firmenchefs gesucht. Außerdem gab es überraschend viel Kultur und Mode. Nur in Geldfragen zeigten sich die harten Zeiten überdeutlich. Darlehen und Preise für höherwertige Güter wurden zunehmend in ausländischer Währung aufgerufen. Als Fortsetzungsroman erschien in der Freiburger Zeitung »Überflüssige Töchter« von Marie Diers, einer Schriftstellerin, die in vielerlei Beziehung, aber vor allem stilistisch, wie ein Gegenentwurf zu Hemingway wirkt. Zitat: In seinen letzten Worten, da lag etwas, wonach sie gehungert hatte, in all diesen Wochen. Wie lange Hemingway in Freiburg verweilte, wissen wir nicht, aber dass er da war, ist dokumentiert, denn er kaufte für den Spottpreis von 100 Mark einen Hut, also das ist der Hut, den er wahrscheinlich, also mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit, der Hut, den er also auf der Seite da vorne trägt. Er kaufte, den er mit einem Clip weitere 15 Mark an seiner Jacke befestigen konnte. Als er ihn ein Jahr später in Toronto auf der Tram trug, erregte er damit einiges Aufsehen. Es gibt in der Innenstadt im Hotel Victoria auch eine Hemingway-Bar, aber wer vermutet, dass sein plumper Versuch, von dem berühmten Schriftsteller zu profitieren, irrt. Die Gründer der Bar behaupten, dass sie mit der Tränke auch an Jack Hemingway erinnern wollen, den Erstgeborenen, der nach dem Zweiten Weltkrieg für kurze Zeit in Freiburg stationiert war. Dass der Schriftzug der Kneipe dennoch der Unterschrift des Schriftstellers und nicht der des Sohnemanns, die kennt ja sowieso kaum einer, ähnelt, muss Zufall sein. In seinen Texten über Freiburg und den Schwarzwald hat Hemingway so gut wie alle Klischees bedient, deswegen wollen wir auf die wenigen hinweisen, die er ausgelassen hat. Er hat in Freiburg keine Bötchen durch die Bächlein getreidelt, die das Stadtzentrum durchziehen. Er ist auch nicht in ein Bächlein getreten, sonst hätte er eine Freiburgerin heiraten müssen. Es gibt auch nichts über Kuckucksuhren und nichts über Bollenhüte. Das war es dann aber auch schon. Aber manchmal muss man für weniges dankbar sein. Die Fahrt mit dem Zug von Straßburg nach Triberg dauerte, wie erwartet, 5 Stunden, mehr als doppelt so lange wie der Flug von Hadley und Ernest, was auf Hemingways Laune schlägt. Aber der Hauptvorwurf, den Hemingway dem Schwarzwald macht, lautet: Er ist nicht Michigan. Hemingway hat sich von dem Namen Schwarzwald in die Irre leiten lassen. Er erwartete einen düsteren Wald, nebelverhangen und sagenumwoben, wie die Gegend ausgesehen haben mag. Als Hermann der Cherusker noch mit seinem Stamm durch die Auen zog und die Römer noch weit davon entfernt waren, ein Limes zu bauen. Stattdessen findet Hemingway eine seit Jahrhunderten zivilisierte, kultivierte Gegend mit einem dichten Eisenbahnnetz vor. Und wann immer sie sich auf den Weg machen, treffen die 6 Amerikaner Deutsche, die sich ebenfalls aus Wanderschaft begeben haben und auf vielerlei Art Hemingways Abscheu erregen. Sie sind laut und tragen so kurze Hosen, dass ihre Knie hervorblitzen. An ihren Rucksäcken baumelt blechernes Kochgeschirr, das bei jedem Schritt scheppert wie Kuhglocken. Darüber hinaus verzieren die Deutschen ihre komischen Hüte mit komischen Federn. Nun dürfte selbst Hemingway nicht ernsthaft in einer europäischen Kulturlandschaft eine raue Wildnis erwartet haben, aber dass er sich mal wieder um das Abenteuer betrogen fühlt, ist nicht überraschend. Da gondelt er um die ganze Welt und am Ende landet er wieder an Plätzen, die ihn, wie subtil auch immer, an das Kaff erinnern, aus dem er herkommt. Doch es dauert nicht mehr lange und er wird erkennen, wo er seine Sehnsuchtsorte finden kann. Trotz aller Ernüchterung, in gewisser Weise ist Hemingways Schwarzwald ein magischer Ort. Befindet sich der Trupp Amerikaner auf dem Weg zu einem Gasthof, schildert der Dichter die Umgebung als eine verweichlichte, weibische Affäre, die unter jedem Tritt des echten Mannes aus Amerika geradezu furchtsam zusammenzuckt. Werden die Reisenden jedoch an einem Gasthof abgewiesen, zeigt der Schwarzwald sein heimtückisches Gesicht. Die Wanderwege verwandeln sich plötzlich in weißglühende, lange, einsame Wüstenpfade. Die Sonne brennt unbarmherzig herab, wie über dem Llano Estacado, und hinter jedem Busch könnte ein feindlich gesinnter Einheimischer lauern. So richtig funkt es nicht zwischen Ernest und den Schwarzwäldern. Er wird mit Mistgabeln verjagt, manchmal einfach nur beschimpft. Auch seine Versuche mit dem idiotischen Kriegsschrei, wie wischende Fischerkarten, die Bürgermeistereien zu stürmen, enden wenig erfolgreich. Man sollte meinen, dass die Einheimischen freundlich reagieren, schließlich sind ihnen Probleme mit dem Hochdeutschen nicht so fremd, doch Hemingway kann trotz all seiner Sprachgewalt keine Angelberechtigung erwerben. Schließlich muss seine Frau Schmiere stehen, während er im Bach angelt. Aber dann gelingt es doch noch an der Els an einem Birkenhain eine Strecke privat zu mieten. Kostenpunkt dem Vernehmen nach 1200 Mark. Sally und Dorothy fangen nichts. Von Bill und Louis Anglerglück ist nichts überliefert, aber Hadley holt gleich beim ersten Versuch 3 Fische aus dem Wasser und Hemingway immerhin einen. Falls Sie einmal das Gefühl auskosten wollen, mehr im Leben erreicht zu haben, als Nobelpreisträger Hemingway je zu träumen wagte, holen Sie sich eine Angelberechtigung. Im Oberprechtal kostet das begehrte Dokument heute 12 Euro. Nach derzeitigem Kurs 13,68 Dollar. Das ist mittlerweile schlechter. Das ist jetzt von der Drucklegung. So. Man muss allerdings nachweisen können, dass man vom Angeln was versteht. Eine Bedingung, die Sinn ergibt, denn schließlich handelt es sich beim Angeln um eine Form der Jagd. Zumindest an dieser Forderung wäre Hemingway nicht gescheitert. Was sein Angel-Know-how betrifft, war er über jeden Zweifel erhaben. Hemingway fühlt sich beim Fischen wie im Paradies, aber der Rest vom Team hat keinen Bock und will lieber wandern. Unterwegs kommt es zu einem Missgeschick. Vielleicht ist er ein paar Schritte rückwärts gelaufen, möglicherweise einfach gestolpert. Jedenfalls kollidiert Hemingway beim Wandern mit einem auf dem Boden liegenden Baumstamm und packt sich nach allen Regeln der Kunst auf den Hintern. Die Schmerzen der Steißbeinregion sind schier unerträglich. Wir wissen, wie ein Hemingway-Held sich nach so einem Zwischenfall verhalten hätte. Und wir ahnen, wie sich der Schöpfer des Hemingway-Helden benimmt. Hemingway fängt sich eine schwere Männergrippe ein, hütet tagelang das Bett und verweigert die Nahrungsaufnahme. Als die anderen es wagen, sich über ihn lustig zu machen, werden sie mit Schweigen gestraft, später mit bitteren Vorwürfen überhäuft. Anstatt sich zu amüsieren, hätten sie an dem Schicksal eines mit dem Tode ringenden Mannes durchaus ein wenig aufrichtiger Anteilnahme zeigen können. Doch zum Glück lassen die Schmerzen bald nach, der Appetit kommt zurück und als Ernest wieder Forellen fischen kann, ist sowieso alles vergessen. Über den weiteren Verlauf der Urlaubsreise gehen die Quellen auseinander. Manche sagen, die beiden anderen Paare reisten in der Mitte des Monats ab, weil ihnen Forellenfischen nichts gab. Manche meinen, die sechs wären bis zum Ende des Monats geblieben. Sei es, wie es sei. Unbestritten hat Hemingways Geist die Region mit geprägt, wenn auch anders als erwartet. Seit 2012 gibt es in einem Parkhaus von Triberg einen echten Männerparkplatz. Als er eröffnet wurde, war das weltweite Medienecho riesig. Kaum vorstellbar, dass so eine Idee ohne den Genius Loki Hemingways hätte realisiert werden können. Und er hinterließ noch mehr Spuren.